Schön, dass ich da sein darf für euch. Genau, ich bin der Matze. Es ist cool zu sehen, dass ihr Kinder liebt und dass ihr denen einen Part im Gottesdienst gebt und sie verabschiedet, weil genau da docken wir jetzt sofort an. Stell dir mal vor, wir gehen jetzt 33 Jahre zurück. Alles bleibt gleich in den Positionen und so. Du bist hier, ich bin auch hier. Dann würde jetzt hier gleich ein 3-jähriger Matze stehen und der wird dir die Predigt halten. Da würdest du wahrscheinlich denken, oh, das geht doch gar nicht. Und du wirst recht haben, das geht nicht. Das ist infantiles Verhalten auf der Bühne und dann soll er noch predigen, das funktioniert nicht. Wir sind in dieser Serie Kingdom Come, Reich Gottes. Und es hat genau was damit zu tun. Ihr habt letzten Sonntag was gehört über Kinder, dass man als Kind wahrscheinlich in die Richtung, glaubt wie Kinder, dann gehört euch das Reich. Das ist eine wichtige Message auf jeden Fall. Und es geht noch weiter und wir wollen uns heute um geistliche Reife bemühen. Wir brauchen sie. Wir wollen uns damit auseinandersetzen. Wird eine spannende Sache. Aber nochmal zurück zu den Kindern. Ihr liebt Kinder, wir in Hallo, wir lieben auch Kinder, aber das hat eine Grenze. So sehr wir Kinder lieben, erwarten wir bestimmte Dinge eben nicht von unseren Kindern. Also, Beispiel. Du hast einen Flug gebucht, du gehst in Urlaub und du steigst in den Flieger, die Gangway hoch, die Stewardess steht da, begrüßt dich, herzlich willkommen und auf einmal guckst du so nach links und vorne zu in die Pilotenbox und du siehst dann irgendwie sowas, wie ein kleiner Junge im Pilotenkostüm sagt, fliegen, fliegen, fliegen und du wirst keine Lust haben, da mitzufliegen. Wer würde es riskieren? Okay, also, oder du gehst in eine Uni, du bist junger Student und du kommst da rein und dann siehst du deinen Professor und der sieht so aus. Das würdest du nicht machen wollen. Du wirst da sagen, okay, Kinder, alles gut und so weiter, wir lieben Kinder, aber das passt doch gar nicht zusammen. Und genau hier kann man super ins Reich Gottes andocken, denn wir lieben Kinder, wir möchten sie unterstützen dabei, dass sie reif werden, dass sie ihr Leben bestreiten können. Dass sie mit den Herausforderungen klarkommen, die das Leben hat, so. Und genau so kann ich dir jetzt sagen, herzlich willkommen im Reich Gottes, denn das ist genau der gleiche Punkt im Reich Gottes. Es geht darum, dass du als Christ auf einem Weg bist und da geht es um Reife. Da geht es um Reifwerden. Das startet mit dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, dir gehört mein Leben, du bist der Herr in meinem Leben. Und dann geht was los. Paulus schreibt ganz viel darüber. Dann geht was los. Paulus nennt das Heiligung. Ist ein bisschen, ich würde mal sagen, ein alter Begriff. Können wir nicht mehr so viel anfangen damit. Aber da geht es um einen Reifeprozess letztendlich, mehr wie Jesus zu werden. Und das hat was mit dem Reich Gottes zu tun. Und das Problem, was wir heute oft haben in Kirchen, ist, dass man denkt so, naja, ich habe ja Jesus mein Leben gegeben. Ist ja super. Und ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, ich bin vielleicht noch in einer Kleingruppe. Ich habe im Gottesdienst meinen Stammplatz. Wer von euch hat hier einen Stammplatz? Okay, sehr gut, ich habe euch erwischt. Aber ey, in Hallau ist genauso, kann ich fragen, wer einen Stammplatz wird auch. Aber jetzt sage ich, hey, ich habe meinen Stammplatz, jetzt bin ich 40 Jahre hier in der Gemeinde, hören wir die Predigten an und so weiter und dann bin ich reif. Das ist leider ein Trugschluss. Es wäre schön, wenn es so gehen würde, aber Reife kommt nicht daraus, dass ich hier einfach sitze und mir Sachen anhöre. Reife hat noch nicht mal was mit deinem Lebensalter zu tun. Oft hat man früher mal gesagt, hey, die älteren Leute, die haben mehr Lebenserfahrung, da kommt auch eine gewisse Reife her, klar, auf jeden Fall. Aber es ist nicht gleich die geistliche Reife. Es kann sein, dass ein 15-Jähriger geistlich reifer ist, als jemand, der 80 ist. Also, Weisheit ist kein Verdienst. Ja? Oder beziehungsweise Weisheit muss man sich erarbeiten, Reife musst du dir erarbeiten, musst was investieren dafür. Alt werden ist kein Verdienst. Heißt nicht automatisch, dass jemand, der alt ist, auch geistlich reif ist. Heißt nicht, dass jemand, der jung ist, gleich geistlich unreif ist. Ich denke an, als Paulus dem Timotheus sagt, hey, hier, pass auf, lass dir nicht das Wort verbieten, nur weil die Leute sagen, du bist jung. Okay, da geht es um geistliche Reife. Johannes hat in seinem Brief Und da gehen wir jetzt mal rein, gucken uns das mal an. Der hat coole Bilder gefunden, die uns da das erklären, was wie geistliche Reife funktioniert, beziehungsweise was es für Stadien gibt. Und jetzt lesen wir mal. Vorneweg, er schreibt es an Erwachsene, ja? Er schreibt es an Erwachsene, aber er schreibt, meine lieben Kinder, ist die Frage, wer sind die Kinder, ja? Weil er ja an Erwachsene schreibt. Ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, hier sind Väter im Glauben gemeint. Ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, geistliche Teenager könnte man sagen. Ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Ist was ganz anderes schon, oder? Als ein Junge, als ein geistiges Kind und ein Teenager, da haben wir schon einen extremen Unterschied dazwischen. Es ist schon mal mehr als nur den Vater zu kennen. Dann sagt er, lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig. Das ist ein wichtiges Stichwort, Wort Gottes. Und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Okay? Also, ein Kind im Glauben weiß, ich bin geliebt von Gott. Das weiß es. Es weiß, meine Schuld ist mir vergeben am Kreuz. Es weiß auch, wie es mit Schuld umgehen kann und es weiß, der Heilige Geist lebt in mir. Das ist schon mal eine ganze Menge, oder? Also das ist nicht nichts. So, das ist schon einiges. Ein geistiger Teenager, der sagt, ich bin stark durch das Wort Gottes. Da steckt der Reifeprozess schon drin. Ich bin stark durch das Wort Gottes und ich habe den Feind mit dem Wort Gottes überwunden. Und ein Vater, denkt mal an eure Väter, die werden nicht so schnell nervös, wenn Teenager nervös sind. Und ein Vater im Glauben ist jemand, der sagt so, ich kenne den Gott, das ist der Gott der Geschichte, ich kenne ihn seit langer Zeit. Er hat es im Griff. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn es dann heißt, wenn ihr sagt, hier in Schleitheim gibt es Erweckung, das Haus platzt aus allen Nähten und ihr müsst neu bauen. Dann steht ihr da und sagt, ihr braucht Geld. Viel Geld vielleicht. Und ein Vater im Glauben wird sagen, das ist kein Problem, weil ich kenne den Gott der Geschichte. Das macht mich nicht nervös. Macht keine Sorgen, nix so. Das läuft. Es gibt im Reich Gottes nicht so viele Väter und Mütter. Geistliche Väter und Mütter. Und wir wollen uns deshalb heute mal den Teenager anschauen und möchte gleich die Fragen mitgeben. Hör doch mal immer selbst ein bisschen in dich rein und guck mal, wo stehst du? Ja, wo stehst du? Wo sagt der Heilige Geist, hey, da sind wir unterwegs, lass uns weitergehen. Wann ist ein Teenager geistlich reif? Das ist so die Frage. Ich habe die drei Punkte mitgebracht. Der erste ist Fleisch und Geist. Den muss ich dir bringen, weil wir reden über das Reich Gottes. Reich Gottes ist eine unsichtbare Sache, das siehst du nicht. Das ist was Geistliches und es hat mit Geist zu tun. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns das mal anschauen, was da los ist. Im 1. Thessalonicher heißt es, du bestehst aus Körper, Seele und Geist. Körper ist okay, das sehen wir. Seele, Hebräisch, Nefesh, packt ganz viel rein. Was du bist, deine Persönlichkeit, dein Lebensentschluss, dein Willensentschluss zu leben und so weiter. Also da steckt ganz viel drin und du hast einen Geist. Das ist auf der einen Seite logisch, weil du lebst. Ja? Und wir können lesen, dass Gott im 1. Mose dem Menschen seinen Odem, den Geist eingehaucht hat, dass er lebt. Ja? Und jetzt ist Folgendes passiert, dass mit dem, was wir Sündenfall nennen im 1. Mose, ist etwas gestorben. Da ist als Konsequenz wird vom Tod gesprochen. Das ist nicht der natürliche Tod, das ist nicht mein Körper geht drauf, sondern hier spricht Gott von einem geistlichen Tod. Warum? Weil der Geist die notwendige Verbindung ist mit Gott. Und die ist weg. Das ist eine Konsequenz des Sündenfalls. Und es zieht sich durch. Und jetzt leben wir in dieser Dreiheit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Geist, Seele, Körper. Wir packen jetzt mal, um Seele ein bisschen einfacher zu packen, Verstand, Wille, Emotionen. Also das, was ich denke, das, was ich will und was ich fühle. Und jetzt ist es so, dass der Geist, der tot ist Und mit Geist meine ich, die Verbindung zu Gott ist tot. Du lebst ja trotzdem, ja? Der Odem ist immer noch da. Aber die Verbindung zu Gott ist tot. Das heißt, der Chef in dir ist die Seele. Das bedeutet, dass du dein Leben ausrichtest und sagst, was will ich? Was ist meine Emotion? Was fühlt sich gut an? Was sagt mir der Verstand? Und das tust du. Und das ist ja nicht schlecht. Wäre ja schwierig, wenn wir den Kopf ausschalten würden und gar nichts mehr machen würden. Aber Paulus thematisiert es gleich und wir gucken es uns gleich an. Er sagt, hey Leute, so sollen wir nicht unterwegs sein. Und an dem Punkt, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, du bist der Herr in meinem Leben, du bist der König, bekommst du den Heiligen Geist, steht in Galater 3, und dein Geist wird lebendig. Das ist das, was gemeint ist, du musst vom Geist neu geboren werden. Und dein Geist wird lebendig und die Verbindung zu Gott ist da. Und jetzt hast du ein Problem in dir drinne, weil deine Seele gewohnt ist, in der Leitung zu sein quasi, dir zu sagen, wie es läuft. Aber jetzt kommt eben der Geist und sagt so, ich bin jetzt in der Leitung. Das, was Gott dir sagt, was du in der Bibel liest, und ganz oft widersprechen sich die Sachen. Ganz oft merkst du, da ist ein Kampf in mir. Du weißt, was in der Bibel steht, aber du willst es gerade gar nicht machen. Oder zum Beispiel kriegst du ein Gefühl oder irgendwie einen Gedanken, einen Blitzgedanke, dass du sagst, ich glaube, ich sollte der Person 200 Franken oder sowas geben. Dein Verstand kann das gar nicht einordnen und fängt an, dagegen zu streiten und sagt so, das macht keinen Sinn, mach es nicht. Verstehst du, da steckt der Kampf drin. Paulus beschreibt es als folgendes, er sagt, ich sehe in mir einen Konflikt. Er sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Da steckt der Konflikt drin. Er ist Römer 8, kannst du nachlesen. Da sagt er auch, ich sehe in mir drinne ein Gesetz, was mich in die Sünde reinziehen will. Okay, das ist der Konflikt, den wir da haben. Beispiel, die Bibel sagt, achte den Nächsten, achte den anderen höher als sich selbst. Nö, mache ich nicht, fühlt sich nicht gut an. Will ich nicht. Okay, da hast du diesen Konflikt da. Und die Frage im Reich Gottes, weil es ist ein geistiges Reich, durch den Heiligen Geist, dadurch, dass du geistlich lebendig wirst, bist du Teil des Reichs Gottes. Nicht anders. Dadurch, dass du eine neue Kreatur bist, bist du Teil des Reichs Gottes. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wer in deinem Leben sagt denn, oder wer führt dich? Sind es deine Emotionen? Es fühlt sich halt gut an. Schuld fühlt sich immer, oder Sünde fühlt sich immer gut an am Anfang. Sind es deine Emotionen? Ist es dein Wille? Ist es dein Verstand? Oder ist es der Heilige Geist? Ist das Wort Gottes? Und das geht in ganz vielen Punkten konträr. Da stehen wir in einem Konflikt. Also das, der erste Punkt zur geistlichen Reife, das kommt da rein, die Frage, wer führt dich? Und jetzt, mit dem Wissen, lesen wir jetzt 1. Korinther 3, 1 und wir verstehen, was Paulus jetzt meint. Er sagt, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Er schreibt dann die Gemeinde in Korinth, okay? Auch wieder Erwachsene, keine Kinder. Er konnte nicht wie mit geistig reifen Menschen reden. Warum? Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Der Paulus ist schon ein Rüpel, oder? Höflich ist das nicht. Freundlich und nett ist das auch nicht. Weil der eigentlich in der ganzen Gemeinde sagt, ihr seid Kinder. Ihr lasst euch von euren Wünschen, von eurem Verstand steuern und nicht von dem, was geistliche Wahrheit ist. Was meint denn der Paulus damit? Der Paulus meint, in dem Moment, als du Christ geworden bist, quasi, bist du rausgerufen worden aus einem alten System, in dem du gesteckt hast. Und das geht alles deine Lebensbereiche an. Deine Identität, wer du bist, das Thema, wie du mit Sorgen umgehst und so weiter. Du bist rausgerufen worden, Selbstversorgung, Vertrauen, Prägung. Wir alle haben Prägung, es ist so. Wir sind alle die Kinder unserer Eltern. Und du bist durch Jesus rausgerufen worden, versetzt worden in das Reich Gottes. Und jetzt muss was anders sein. Das meint er. Und Jesus ist jetzt quasi die Antwort auf diese Themen. Wir gucken uns das gleich ganz genau an, was das heißt. Wir gehen ein paar konkrete Bereiche durch. Und das sind Themen, wo deine Seele denkt, da gucke ich selbst nach. Da schaue ich selbst danach. Aber wo Jesus was anderes zu sagen hat. Und das ist das, was die Bibel Fleisch nennt. Wenn du im Neuen Testament kreuz und quer liest, auch im Alten kannst du es lesen, wenn von Fleisch die Rede ist, dann ist genau das gemeint. Dass ich hergehe und sage, ich mache das, worauf ich Bock habe. So, ich mache das, was ich für richtig finde, was sich gut anfühlt. Ich bringe dir ein Beispiel. Wir müssen das runterbrechen. Wer von euch mag Schuhe? Ja, ich mag auch Schuhe, aber ich muss jetzt das Klischeebeispiel bringen. Da ist ein Paar, Frau und Mann. Frau hat 50 Paar Schuhe zu Hause schon, will noch mehr und der Mann sagt, lass uns mal gucken, lass uns mal ein bisschen aufs Geld gucken. Zwei Zimmer sind schon voll, ein drittes haben wir nicht. Wir machen einen Deal. Wir machen eine Abmachung, jetzt keine Schuhe mehr kaufen. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Und dann passiert es so, dass dann die Frau irgendwie in der Stadt unterwegs ist und dann sieht sie die paar Schuhe. Und sie kann nicht dran vorbeigehen. Sie kauft sie, bringt sie mit nach Hause und sagt zu ihrem Mann, ich habe mir Schuhe gekauft. Und der Mann reagiert darauf. Wie reagieren Männer in Konfliktfällen? Immer mit Herzenshärte. Ganz oft mit Herzenshärte. Das heißt, er wird sagen so, ja, okay, das finde ich nicht gut, aber du wirst schon sehen, was du davon hast. Du wirst das schon merken. Er distanziert sich innerlich, er zieht es zurück, da kommt dann Lieblosigkeit und straft mit Härte. Das ist ein Klischeebeispiel. Ich mache es extra so, damit man versteht, was ich meine. Was ist das? Was ist diese Reaktion? Das ist Kindergarten. Diese Reaktion ist Kindergarten, weil jemand verletzt ist, beleidigt ist und sich zurückzieht und dadurch durch sein Verhalten versucht, dem anderen noch ein schlechtes Gefühl zu geben, zu sagen, so, hey, so nicht und so weiter. Das ist ein Kindergarten. Ich handle in diesem Moment nicht göttlich, sondern wer ist in der Leitung? Meine Seele ist in der Leitung, weil meine Emotionen sich schlecht fühlen, weil mein Verstand sagt, hey, wir hatten eine Abmachung. Okay, das ist Kindergarten und der Mann straft mit Herzenshärte. Wir drehen das Ding um, Mann und Frau haben abgemacht, hey, heute Abend machen wir so einen richtig schönen Eheabend, Qualitätszeit mit schönem Essen und Kerze und so weiter. Die Frau sitzt da und wartet, der Mann taucht nicht auf. Und er ist dann irgendwie nach der Arbeit irgendwo hängen geblieben und so, kommt dann irgendwann daher und sagt, und die Frau sagt so, hey, wir hatten ein Date. Und der Mann sagt so, oh ja, sorry, vergessen. Okay? Wie wird die Frau reagieren? Ich überspitze es wieder. Die Frau wird sagen, okay, du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich habe jetzt 2 Wochen lang Kopfschmerzen. Sex ist sowieso nicht dran. Und du wirst schon merken, was du damit hast. Was ist das? Kindergarten. Das ist Kindergarten. Das ist kein göttliches Verhalten. Du könntest göttlich reagieren, du tust es aber nicht. Warum? Weil deine Emotion dir das sofort gibt. Und das sind Bruchteile von Sekunden, wo man solche Entscheidungen trifft. Aber was dahinter steckt, ist letztendlich eine ganz elementare Frage. Und das ist die, du igelst dich ein, du bist beleidigt und so weiter. Es ist die Frage letztendlich, vertraust du, dass Gott in diesen Bereichen in deinem Leben etwas tun kann? In deiner Ehe was verändern kann, deinen Mann verändern kann, deine Frau verändern kann. Das ist letztendlich die Frage und du greifst nach Selbstversorgung. Selbstversorgung in dem Ding, dass ich jetzt so reagiere, dass es Auswirkungen hat auf dein Verhalten, dass du dich änderst. Du fühlst dich schlecht, weil du hast den Abend vergessen. Du fühlst dich schlecht, weil du hast diese Schuhe gekauft. Das wirst du so schnell nicht nochmal machen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein riesiger Unterschied. Und die Frage in diesem Moment wäre, hey, was wären hier göttliche Prinzipien? Was kann ich tun? Was sagt der Heilige Geist? Was sagt mir die Heilige Schrift, was ich machen kann? Ich habe hier ganz konkrete Schritte mitgebracht. Und ich sage es euch, ich habe mich, als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich mir bei ein paar Situationen ertappt, wo ich eben das genau nicht gemacht habe, sondern wo ich gedacht habe, naja, du wirst schon sehen, was du davon hast, liebe Frau. Okay? Also, sowas passiert und jetzt machen wir Kinderstil nach Paulus, also nach Johannes, im Sinne von geistliche Kinder, was die tun. Das ist das. Du gehst damit zu Gott, du lässt deinen Frust raus bei Gott, weil du hast als geistliches Kind gelernt, wie du mit Schuld umgehst. Und hier ist Schuld im Raum. Du gehst damit zu Gott, du lässt bei ihm den Frust ab, du bittest den Heiligen Geist, dass er deine Perspektive verändert. Vielleicht hat deine Frau oder dein Partner irgendeinen Grund gehabt, so zu reagieren. Du bittest ihn, dass er die Perspektive verändert. Und dann kommt eine Sache, die wir immer wieder tun müssen. Vergib deinem Partner. Und bitte selbst um Vergebung, wo Groll in deinem Leben aufgetaucht ist. Und fang an, Gott zu danken, dass du einen Partner hast. Und segne deinen Partner und dann, bis hierhin hast du geistlich gearbeitet quasi. Und dann suchst du das Gespräch. Matthäus 18 heißt es, was ihr im Himmel bindet, wird auf der Erde gebunden sein. Also wir arbeiten, wenn du im Reich Gottes bist, arbeitest du im Himmel, aber auch auf der Erde. Es reicht nicht nur, dass du das mit Gott klärst und dann mit deiner Frau oder mit deinem Mann eben nicht, sondern das schließt sich sofort dran an. Ganz oft ist es so, wir wurschteln dann selbst und dann fahren wir damit gegen die Wand. Und meine Frage an dich, die erste ist, was ist heute Morgen dein Thema, wo vielleicht Gott da steht und sagt so, hey, ich möchte dich da zurückholen. Da bist du zu sehr in deinen Emotionen drin, da bist du zu sehr in deinem Verstand, in deinem Willen drin. Ich möchte gerne da mit dir rüber ins Gespräch kommen und dich da erneuern. Warum erneuern? Römer 12, 2 ist ein wichtiger Vers im Neuen Testament, da heißt es, also Paulus schreibt da, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Wenn du im Griechischen nachschaust, hast du da ein Verb, das steht im Passiv. Das ist super, ich bin dankbar darüber, weil das nicht heißt, ich muss mich selbst verändern, ich muss Selbstdisziplin haben, ich muss besser werden, sondern ich muss den Geist Gottes bitten, dass er mich verändert. Paulus greift es in Epheser 4 nochmal auf, das schauen wir uns an. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Mensch abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, Achtung, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen, wieder passiv, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuert zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen. Hey, der alte Mensch ist tot. Es gibt keine Heilung für den alten Menschen, der ist tot. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Kannst du im Römer 6 nachlesen. Also dein altes Ego, dein Ego, was immer wieder streitet, ist gekreuzigt. Es ist tot. Und meine Aufgabe ist es, den neuen Menschen anzuziehen, in der Kraft Gottes zu leben. Wie mache ich das? Jesus sagt uns das in Johannes 5, dann er sagt, bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Also, die klassische Jungschi-Antwort ist heute Morgen immer wieder die richtige Antwort, nämlich Jesus. Ja, Jesus. Okay, mein zweiter Punkt, den dürft ihr beiden kennen, den habe ich nämlich gestern Abend gehabt. Mein zweiter Punkt für einen geistlich reifen Menschen nenne ich stark im Wort. Wie stark bist du im Wort Gottes verankert? Wie gut kennst du die Bibel und wie gut wendest du sie auch an für dich? Im Alten Testament gibt es im zweiten Buch Mose, im Exodus, die Geschichte vom Volk Israel, was in der Gefangenschaft in Ägypten lebt. Und Gott Mose beruft, um das Volk aus der Gefangenschaft rauszurufen, rauszuführen ins verheißene Land. Und wenn du im Alten Testament querliest und wenn du siehst, wie Jesus Dinge aus dem Alten Testament nimmt und im Neuen sagt, ist das Alte Testament auch immer ein Beispiel, was wir in unserem Leben sehen. Und das bedeutet, du wurdest auch aus der Gefangenschaft befreit. Paulus schreibt es, das ist die Knechtschaft der Sünde und so weiter und so weiter. Ja? Du wurdest befreit und wurdest in ein verheißenes Land gebracht. Jetzt ist dieses verheißene Land nicht dein Garten oder Schleitheim oder so, sondern das ist ein Lebensbereich in deinem Leben. Und ich erkläre es dir. Zum Beispiel Identität. Als du Jesus noch nicht kanntest, war deine Identität definiert über deine Leistung, deine Prägung, vielleicht deine Vorfahren, ob du aus einer wichtigen Familie kommst oder nicht und solche Sachen. Das hat deine Identität ausgemacht, was du kannst und was du nicht kannst. Wenn du in die Bibel kommst und wenn du rausgeführt wirst in dieses verheißene Land, sagt die Bibel dir was anderes, was deine Identität ist. Deine Identität ist primär, Kind Gottes zu sein. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du ein Kind, ein Sohn, eine Tochter des Höchsten. Das sagt uns die Heilige Schrift. Das ist das Primäre. Das bestimmt deine Identität. Okay, jetzt ist es so, jetzt hast du vielleicht verschiedene Bereiche in deinem Leben, Themen in deinem Leben, wo es so eine Verheißung gibt. Meine Oma ist Weltmeisterin im Sorgen machen. Die hat sich immer um alles sofort Sorgen gemacht. Sorgen ist auch ein großes Thema in der Bibel, kannst du auch lesen. Und Gott sagt, hey, werft eure Sorgen auf mich, denn ich sorge mich um euch. Damit sagt er, hört auf, euch Sorgen zu machen, denn ich habe es im Griff, ich kümmere mich. Auch wenn es nicht so ist, wie du dir das wünschst oder so. Und dann könnte jetzt das zum Beispiel ein Bereich sein, das Thema Sorge. Und jetzt hast du diesen Lebensbereich und vielleicht gehst du am Sonntag nach einer Predigt drauf und sagst so, ja, ich darf diesen Bereich einnehmen. Ich darf diesen Bereich einnehmen und sagen, Gott sorgt sich um mich, deswegen muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Und jetzt passiert Folgendes, dass du unterwegs bist und vielleicht schaust du in deinen Geldbeutel, vielleicht schaust du Nachrichten, du siehst Dinge und auf einmal kommt die Sorge wieder. Und vielleicht sind zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre und dieser Bereich ist wieder mit Sorge besetzt. Wo einfach Sorge sich breit macht und die da ist. Thema Minderwert oder Selbstwert. Du bekommst eine schlechte Leistung in deinem Job, du bekommst schlechte Kritiken und der Minderwert kommt wieder rein und dein Selbstwert ist wieder weg. Weil der Selbstwert, den du erkannt hast aus der Bibel, aus dem, was Jesus sagt, wieder zur Seite gerutscht ist und das andere reingekommen ist. Das passiert uns immer wieder und das heißt, wir müssen stark im Wort werden. Wir müssen diese Bereiche befestigen. Und Bereiche befestigen funktioniert folgendermaßen, dass du sagst, okay, wenn Minderwert mein Thema ist, dann nehme ich mir die Heilige Schrift her und ich durchforste sie und guck mir an, was Gott sagt, wie viel wert ich bin. Und du wirst sehr viele Stellen darüber finden. Wenn du nicht weißt, wie das geht, geh auf bibleserver.com, da kannst du Worte reingeben, da wird dir alles gezeigt. Nimm dir eine Konkordanz, fang an in der Bibel zu forsten und zieh konkret diese Stelle raus und sag, hey, nee, Moment, mein Gedanke sagt mir gerade, ich bin nichts wert. Aber die Bibel sagt, ich bin was wert. Wer hat recht? Mein Gedanke? Mein Gefühl? Mein Verstand? Mein Wille? Oder das Wort Gottes? Und dann muss ich hergehen und mir das zu eigen machen. Römer 10 heißt es, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Glauben ist entscheidend an dem Punkt, dass die geistlichen Wahrheiten, die geistlichen Prinzipien, dass ich mir die anwende, dass die mir nehme und sage, nein, ich muss mir keine Sorgen machen, denn ich habe einen Gott, der sorgt sich um mich. Ich muss nicht für mein Recht kämpfen, weil ich habe einen Gott, der sich um mich kümmert. Ich muss nicht nach Anerkennung suchen überall, weil ich habe einen Gott, der mir maximale Anerkennung gegeben hat am Kreuz. Versteht ihr? Und wenn ich das mache, dann fange ich an, diese Bereiche zu befestigen. Und wenn dann die Sorge wieder kommt und der Putin vielleicht sogar Polen angreift und es kommt immer näher, dann kann diese Sorge sich nicht setzen, weil sie befestigt ist. Das ist ein ganz praktisches Ding. Wie wende ich die Heilige Schrift, das Wort Gottes an? Meine zweite Frage an dich ist, in welchem Bereich in deinem Leben merkst du, dass du diesen Kampf hast, dass es auf der einen Seite mal so ist und dann ist es mal wieder so und dann ist es mal wieder so. Wenn du einen Bereich hast, dann fang an, die Bibel zu durchforsten. Nach der göttlichen Wahrheit, nach der geistlichen Wahrheit und wende das an für dein Leben. Johannes sagt, der Feind wurde überwunden durch das Wort. Das haben wir gelesen. Und genau das ist der Punkt. Du überwindest den Feind, ob das Sorge ist, ob das Minderwert ist. Und diese ganzen Themen überwindest du durch das Wort. Ich komme zum dritten Punkt, das ist der letzte. Ein drittes Kennzeichen für geistliche Reife finden wir im Hebräer 5, Vers 14. Da heißt es, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten, aber auch des Bösen. Hier sind geistliche Sinne gemeint. Also, und die Bibel sagt, wir müssen das trainieren. Okay, wir kommen nochmal her. Das bedeutet, du hast den Heiligen Geist, Jesus ist in deinem Leben. Wenn Jesus dein König ist und dein Herr ist, hast du den Heiligen Geist. Du bist eine neue Kreatur. Galater 3, er lebt in dir und jetzt musst du lernen, auf ihn zu hören. Man spricht auch von der Kooperation und von der Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Also, jetzt gibt es immer Leute, die sagen, ja, aber ich fühle mich gar nicht so danach, dass ich den Heiligen Geist habe. Ich fühle den irgendwie gar nicht. Nochmal, deine Gefühle sind nicht entscheidend. Deine Gefühle können dich ganz schön irreleiten. Sondern entscheidend ist, hey, Galater 3 sagt, du hast den Heiligen Geist. Wem schenkst du Glauben? Deinen Gefühlen oder dem, was das Wort Gottes sagt? Die Kooperation mit dem Heiligen Geist ist ein essentieller Part von der Kultur im Reich Gottes. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und da könnt ihr nichts dafür, da kann ich nichts dafür. Das ist ein kirchengeschichtliches Thema, weil der Heilige Geist für uns immer ein ganz komischer ist. Das hat was mit einer Übersetzung zu tun. Dass der Mönch, der in England die Leute erreichen wollte, der hat Spiritus als Ghost, als Geist, als Huhu übersetzt. Und somit hat sich das Bild gefestigt, dass wir Huhu haben mit dem Heiligen Geist. Aber das ist er nicht. Du findest ganz viele Worte, der Geist ist der Atem Gottes, der Ruach, er ist die Kraft Gottes. Und der Geist Gottes ist jemand, der wichtig ist. Und wir müssen lernen, dem Geist Gottes Raum zu geben in unseren Kirchen und in unserem Leben. Weil der Geist immer danach trachtet, nach einer Kooperation mit uns. Ich erkläre das manchmal so in einem Bild. Bei mir in der Familie war das so. Es gab da so Cousins, mit denen hatte ich nie was zu tun. Die waren nur 20 Jahre älter als ich. Aber bei jedem Familienfest waren die halt einfach auch da. Man hat nicht geredet miteinander, die waren halt einfach da, die gehörten halt dazu. Und so geht es uns mit dem Heiligen Geist manchmal auch, dass er einfach irgendein Cousin ist von unserer Familie, der gehört halt irgendwie dazu, aber wir haben nichts mit ihm zu tun. Hey, weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich entscheiden könnte, aussuchen könnte, wer jetzt gerade hier neben mir ist, Jesus oder Heiliger Geist, wer wäre für Jesus? Mal schnell die Hand heben. Also einfach, wenn du sagen könntest, hey, du kannst dir überlegen, Jesus, du bist jetzt hier leibhaftig neben mir oder der Heilige Geist. Wer wäre für Jesus? Okay. Also es ist eine schwierige Frage, aber ich habe mir die auch gestellt. Das Ding ist, Jesus selbst sagt, es ist wichtig, dass ich gehe, damit der Heilige Geist, der Tröster, der Parakletos kommen kann. Also Jesus selbst sagt, es ist wichtig, dass der Heilige Geist bei euch ist. Ich muss gehen, damit er kommen kann. Es ist wichtig, dass der da ist. Kooperation mit dem Heiligen Geist ist eine wichtige Sache und ich glaube, dass das, was das angeht, haben wir in der Vergangenheit auch sowas wie eine Mauer von Unglauben aufgebaut. Die sieht so aus, das passiert so, dass du sagst, naja, die Leute, die da irgendwie Bilder und sowas vom Heiligen Geist bekommen, die sind ja alle speziell. Dass der Heilige Geist spricht, das ist ja auch irgendwie speziell. Die sind irgendwie ein bisschen anders. Ich erlebe das irgendwie nicht. Ja, dann gibt's es, glaube ich, nicht. Also, und dann glaubst du, dass das nicht gibt, und du gehst ins Gebet und du wirst, der Heilige Geist wird zu dir reden wollen, aber du wirst es nicht erleben, weil dein Verstand alles vorher schon abblockt, was da kommen kann. Ich möchte dich einladen heute Morgen, schmeiß deinen Unglauben in die Tonne. Wenn dir das so geht, schmeiß es in die Tonne. Ich möchte dich einladen, dass du sagst, hey, nee, ich lese das in Galater 3, der Geist Gottes ist da, der Geist Gottes ist jemand, der mit mir zusammenarbeiten möchte, der mich verändern möchte. Römer 12, 2, das tut der Heilige Geist. Und jetzt möchte ich hergehen und sagen, okay, ich lade dich ein, wenn du mir begegnen willst, dann begegne mir. Und ich verspreche es dir, du wirst, wenn du ins Gebet gehst, wirst du merken, dass Gott dir durch den Geist Gottes begegnet. Und das sieht ganz unterschiedlich aus. Und es sieht nicht immer aus, so wie wir es im Kopf haben, so Apostelgeschichte. Alle haben Feuer über dem Kopf, alle laufen rum und sind völlig gaga. So. Sondern wir haben es hier mit dem Geist, nach Timotheus zu tun, mit dem Geist der Kraft, der Besonnenheit und der Liebe. Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Glaube ist entscheidend dafür. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ich möchte ganz kurz zum Abschluss erzählen oder was sagen. Was ist das? Was sind diese drei Punkte, was Gott macht mit uns? Es ist Erziehung letztendlich. Gott erzieht uns. Und Erziehung ist doch was Gutes, oder? Okay, je nachdem. Man kann, es gibt ja unterschiedliche Stile, aber Gott erzieht uns letztendlich. Und im Hebräer 12 kannst du nachlesen, wenn Gott dich nicht erziehen würde, dann würde das heißen, dass du nicht sein Kind bist. Also Gott erzieht uns auch. Und er hat den Herzschlag eines Vaters. Ich möchte ein kurzes Beispiel von mir erzählen und das kommt nur annähernd dahin, wie dieser Herzschlag ist. In meiner vorigen Stelle haben wir in einer Wohnung gewohnt, die hat einen schmalen Flur und da konnten wir so einen 2,20 Meter hohen Spiegel aufstellen. War eine riesen Glasscheibe mit einer Spiegelfolie. Unser erstes Kind war da, der Finn war vielleicht 2,5 oder 2 Jahre alt und er hat ständig da irgendwie dran rumgemacht an dem Teil. Und wir haben immer gesagt, lass es, lass es, lass es. Und irgendwann eines Tages ist es passiert, dass das ganze Ding umgekippt ist, über ihn zerbrochen ist. Und wirklich die Glasscherben auf ihn runtergehagelt sind, ein Ding auf seine Backe und seitdem hat er einen ganz tiefen Cut. War ein Riesending, Blut überall und so weiter. Was glaubt ihr, wie haben meine Frau und ich reagiert? Wir haben dem erstmal so die Wacht angesagt. Und haben ihnen Hausarrest gegeben und Taschengeld Nein, natürlich nicht. Wir haben ihn genommen, haben gesagt, oh nein, wir haben ihn versucht zu trösten, wir haben versucht, das irgendwie so gut wie es geht, irgendwie die Blutung zu stoppen, Krankenhaus und so weiter. Wir waren die ganze Nacht wach mit ihm, wir haben mit ihm gelitten, mit ihm geweint und so weiter. Verstehst du, das ist das Herz was eines Vaters für sein Kind. Und jetzt ist Gott der Vater, das ist, der hat noch ein viel größeres Herz für dich. Und für mich. Wenn Gott uns erzieht, ist das was Gutes. Gott leidet viel mehr mit uns, wenn wir uns losreißen und sagen, ich mache mein eigenes Ding. Wille, Verstand, Emotion. Er leidet darunter und trotzdem steht er da und hält uns die Hand hin. Und er sehnt sich danach, dass wir sie ergreifen. Ich möchte diese drei Fragen stellen, nochmal zum Abschluss. Und bitte ich einfach, hör in dich rein, weil ich davon überzeugt bin, dass der Geist Gottes da ist und dass er genau in solchen Punkten auch Erkenntnis bringt. Was ist dein Thema? Eher dieses Fleisch und Geist, dass du merkst, es gibt Themen in deinem Leben, da wünschst du dir Veränderung und diese Veränderung kommt durch den Heiligen Geist und muss durch den Heiligen Geist passieren. Oder ist es das, dass du sagst, hey, nee, ich muss anfangen, gewisse Themenbereiche in meinem Leben zu befestigen mit dem Wort Gottes, mit göttlichen Wahrheiten, mit dem, was ich in der Bibel finde, mit dem, was da steht und ich muss das anwenden für mich, um Mauern zu bauen. Oder sehnst du dich danach, dass du in der Kooperation mit dem Heiligen Geist vielleicht ganz neu startest, weitere Schritte gehst, und in diesem geistlichen Sinne zwischen Gut und Böse zu unterscheiden geschärft wirst. Ich möchte es kurz geben, was dein Thema ist und dann für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Herzen siehst heute Morgen hier und dass du uns kennst und dass du uns nicht mit einem kritischen Blick anschaust, sondern mit einem liebevollen Blick. Und danke, dass du wirbst um uns. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier im Raum, für diese Entscheidung, die da im Raum steht, für das Thema, was da vielleicht hochgepoppt ist gerade. Ich bitte dich, dass du Römer 12,2 schenkst, dass du Veränderung des Denkens, der Gesinnung schenkst. Den Menschen, die sich danach sehnen, die sagen, selbst kriege ich sowieso nicht hin. Ich brauche dich. Erneuer du mich. Und ich spreche das aus im Namen Jesu über deinem Leben, dass der Geist Gottes Freiheit bekommt, dich da in deiner Gesinnung und in deinem Denken erneuern zu dürfen. Jesus, du siehst auch die Leute, die sagen, hey, ich muss meine Lebensbereiche befestigen. Ich muss stark im Wort werden. Und auch da bitte ich dich, dass du, Heiliger Geist, Weisheit schenkst. Du bist der, der die Schrift lebendig macht. Du bist der, der diese Wahrheiten hochbringt. Und du bist der, der uns zeigt, wie wir das anwenden können in unserem Leben. Und Jesus, du siehst die, die sagen, ich sehne mich danach, dass meine geistlichen Sinne geschärft werden. Ich sehne mich danach, in dieser Freundschaft, in der Kooperation mit dem Heiligen Geist Schritte nach vorne gehen zu können. Und ich bitte dich, dass du das tust. Dass heute dieser Tag vielleicht ein ganz besonderer Tag werden kann im Kalender, weil du durch eine Mauer durch bist, weil es einen Durchbruch gab, weil es Schritte nach vorne ging. Jesus, alle Entscheidungen, die heute Morgen hier getroffen wurde, ich bitte dich, dass du sie segnest und dass du das versiegelst mit deinem Geist. In deinem Namen, Jesus. Amen.